Guten Morgen miteinander. Schön, dass wir uns heute wieder treffen dürfen am 8. November. Wenn wir rausschauen, sieht es nicht so aus. Es könnte 2 Monate früher sein, es könnte auch ein 8. September sein. Nur an den Bäumen merkt man es. Und es ist schön, dass wir uns da treffen dürfen und erwartet viel von dem Morgen, was Gott zu uns zu sagen hat. Als ich jetzt so die Bilder hier angeschaut habe, habe ich gedacht, einen traumhaft schönen Birkenwald. Wo gibt es denn den? Weißt? Bitte?
In Utah.
Also nicht hier bei uns. He? Aber wunderschön zum Anschauen. Und es ist mir so in den Sinn gekommen, wir sind gestern Nachmittag ein bisschen laufen. Wir hatten eine von unseren Enkeltöchtern mit uns. Sie ist 8. Und wir haben die Bäume so angeschaut, die schönen Farben, die in den Blättern sind. Und dann war mir so im Kopf, wenn man das jetzt eben 2-3 Monate früher gesehen hätte, dann hättest du können sagen, das verhebt. Da ist ein Sturm, da ist ein Gewitter und das zieht weiter und die Blätter sind alle auf den Bäumen. Und jetzt braucht es nur einen Hauch und es fängt an rieseln. Und somit ist eigentlich alles ein bisschen relativ im Leben. Einmal sind wir stark und einmal sind wir schwach. Manchmal sind wir mutig und dann haben wir wieder Angst. Und unsere Enkeltochter hat dann gesagt, als wir über die Limmat wollten, über so ein Fußgängerbrückchen, du Oma, verhebt das. Und es sind aber Leute drüber gelaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, geh du mal voraus. Und wenn du dann nicht untergehst, dann schafft es der Opa und mich auch. Und es ist eigentlich irgendwie, man nimmt das dann so ein bisschen auf den Arm und nimmt das lustig. Aber eigentlich geht es uns so in vielem, dass Sachen, die uns so sicher dunkeln, dann plötzlich nicht sind. Auch das Wetter heute. Für die einen, die sagen, so ein herrlicher Sonntagmorgen. Und andere stehen auf, zu den anderen gehöre ich ein bisschen, aus gesundheitlichen Gründen mit den Augen, nein, ist schon wieder so eine blendende Sonne. Könnte doch auch mal ein bisschen bewölkt sein oder regnen. Aus wirtschaftlichen Gründen wäre viel glücklich, wenn es regnen würde. Und doch, es ist alles für die einen schön und für die anderen nicht. Das werden wir so ein bisschen im Blickpunkt haben und denken, dass über dem allem steht ein Gott, der es zulässt und wo die, die es schön empfinden, damit segnet und die, die darunter leiden, durchtragen. Am Freitagabend war ich in der Ladies Lounge vom ICF. Und ich war so gesegnet von dem Beispiel, das Susanne Bigger gegeben hat. Mit dem möchte ich den Input anfangen, so ein bisschen zu machen mit dem Beispiel. Sie hat gesagt, wir fühlen uns vielleicht wie so ein halbleeres Nutella-Glas heute Abend. Und sie hat das Nutella-Glas dabei gehabt, wo so ein bisschen von ihren 2 Teenager-Buben ein bisschen ausgeratzt war und der Rand auch noch voller Schocke, und aber innen schon halb leer. Manchmal fühlt man sich ja in dem Moment, wo man voll ist, glücklich, weil einen alle brauchen und alle finden es fein, was du da hast und wie du bist. Und dann ist es fast leer und was mache ich dann? Und dann hat sie gesagt, die einzige Aufgabe, die wir heute Abend haben, und das gilt auch für uns heute Morgen, die wir hier haben, ist, den Deckel aufmachen. Den Deckel müssen wir aufmachen. Füllen tut es dann wieder Gott. Und in dieser Haltung wollen wir heute da sein, dass wir den Deckel öffnet von dem Fläschchen, wo unser Leben ist, und uns füllen lassen mit all dem, was das Programm heute bringt. Ich möchte jetzt noch mit uns beten und dann einladen zum gemeinsamen Singen. Und im Anschluss wird der Harry zu uns reden über Matthäus 11, mit dem Johannes etwas. Sein erster Titel war «Nichts für fromme Flachdenker». Das hat er jetzt geändert auf «Gott im Schatten». Aber beides spannend und interessant, ja. Ich habe mir auch so gedacht, wenn man den Johannes der Täufer sieht, sieht man immer nur, er ist in der Wüste rumgerannt und er hat irgendwie ein Fellröckli gehabt und er hat Heuschrecken und wilden Honig gegessen. Aber dass er das Kind von späten Eltern gewesen ist, dass die Eltern die ganze Zeit gehofft haben, ein Kind zu bekommen und wo es dann nicht mehr möglich war, kommen zu Hause über, mit dem Wunder fertig zu werden und dann fertig zu werden, so einen Spinner in der Familie zu haben, der in der Wüste rumrennt, und dann den noch so früh verlieren, so jung. Und alles für Jesus. Wie passt das zusammen? Ich bin gespannt, was der Harry uns da heute zu erzählen wird. Ich tue jetzt noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen, uns freuen auf das, was du bringst. Vielleicht sind die einen genau mit so einer freudigen Erwartung gekommen. Vielleicht sind die anderen gekommen wie so ein Nutella-Glas, ein bisschen ausbrennt, ein bisschen halb leer oder ganz leer. Vielleicht sind die einen gekommen, einfach weil man kommt, weil es Sonntag ist. Und vielleicht sind andere da, die einfach wirklich ein Gespräch oder Hilfe bräuchten. Hilf uns, heute Morgen offene Augen, offene Ohren, offene Herzen zu haben. Ich möchte den Deckel von meinem Glas lupfen und dich bitte, dass du füllst. Und die, die jetzt Beiträge bringen, um das zu füllen, helfen in deinem Namen, segne du. Ob es die Sänger sind oder nachher der Harry, wir preisen dich dafür. Amen.
Jungmannschaft, wir wünschen euch einen guten Morgen. Das ist ein Liedertext, wo ich weiß nicht, wie dir das geht, aber Lieder, die man kennt, oder man meint, man kennt, die singt man manchmal so einfach aus Routine. Und denkt dann nicht vielleicht bewusst, was man effektiv singt. Also wenn ich weiß nicht, wie es dir geht, Jonas, aber wenn ich sing, du bist Gott und ich will mit dir durch mein ganzes Leben gehen. Wie fühlt sich das an für dich? Ich finde auch, das sagt man relativ schnell, oder? Das ist schnell gesungen. Aber wenn es nachher darum geht, das umzusetzen, wenn konkrete Situationen im Leben auftauchen, wo man gefordert ist, wo kritische Situationen sich vielleicht entwickeln, dann sieht das anders aus. Und so haben wir das Thema heute Morgen, und ich glaube, das betrifft uns alle, tut uns gut, und ich will ganz gern nochmal für einen Moment still werden und du dürftest sitzen bleiben da dazu. Es geht um ein Thema, das uns alle irgendwann, irgendwo einmal mehr, einmal weniger betrifft. Wie gehen wir um mit den Fragen, die an uns nagen? Wie gehen wir um mit Zweifel, die in die Seele einkriechen? Ich weiss nicht, wo das bei dir im Moment der Fall ist, aber wir können gewiss sein, das betrifft uns irgendwann. So würde ich Gott gerne darum bitten, dass er uns hilft, das Richtige aus dem heutigen Morgen rauszuziehen für die jeweilige Situation. Jesus, das möchten wir machen. Wir möchten dich herzlich bitten. Du bist der Gott, der Christenheit ins Zentrum stellt. Da geht es nicht um den Mensch. Da geht es um dich. Und da geht es nicht so sehr darum, was wir machen und wie wir dastehen. Sondern im Endeffekt, das wollen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, geht es um das, was du bist, was du gemacht hast und was du, der eine Souveräne, für Plan für unser Leben hast. Nicht immer, das realisieren wir. Nicht immer sind die lustig. Ich möchte dich bitten heute Morgen, speziell gerade für Franka, wenn sie Abschied tut nehmen am Dienstag von ihrer Mami. Ich möchte dich bitten für die unter uns, die gesundheitlich eingeschränkt sind. Diejenigen von uns, die mit chronischen Krankheiten geplagt sind. Ich möchte dich bitten für diejenigen von uns, die trotz dem sonnigen Wetter eine düstere Seele haben. Ich möchte dich bitten für diejenigen von uns, die vielleicht als Gäste, als Menschen, die noch nicht stark in Berührung mit diesen Fragen, die das Christentum sich damit beschäftigt, in Kontakt gekommen sind, aber offen sind. Ich bitte für jedes von uns, dass du uns das gibst, was wir brauchen. Wir sind alle bedürftig. So red du zu uns. Wir danken dir dafür schon jetzt. Amen. Peter Hausen nicht vergessen, Humorwerkstatt nicht vergessen, Gott im Schatten. Gott im Schatten, unser Thema, Oxford 1950. Das ist das Jahr, wo ich geboren bin. Zmitzt in dieser alten Universität statt. Oxford ist ja weltbekannt. Das ist jetzt einer von diesen Orten, wo, wenn jemand eine akademische Ausbildung will, ist das ein Prestigeort. Und Dozenten, die dort unterrichten, sind in aller Regel auch außergewöhnliche Persönlichkeiten. Jetzt, die Stadt ist absolut faszinierend, weil sie hat in dem Universitätsbereich mindestens tausende von kleinen Türmen. Ist absolut reizend. Und hat unendlich viel Erker. Ein Festessen, das man gerne fotografieren. Jetzt in dem Oxford im Jahr 1950 sitzt ein Dozent. Er ist Dozent für englische Literatur. Er sitzt an seinem Schreibtisch und er verfasst ein Buch. Musst du dir vorstellen, ein Kinderbuch. Dozent für englische Geschichte schreibt ein Kinderbuch. Und das Buch hat Geschichte gemacht. Es ist verfilmt worden. Der König von Narnia, von C.S. Lewis. Jetzt, wie aus einem unscheinbaren Schüler aus Belfast, da ist er geboren worden. Der bedeutendste christliche Autor wird, aus dem vorigen Jahrhundert, das ist eine Story für sich. Wie aus einem brillanten Atheist, das war er nämlich, und hat seine Position hervorragend verteidigen können. Wie aus einem brillanten Atheist ein überzeugter Christ wird, das ist nochmal eine andere Story. Er selber beschreibt seine Umkehr so. Er hat über das nicht viel geredet, aber an einer Stelle, wo er das geschildert hat, hat er das so beschrieben. Du musst dir vorstellen, sagt er, da sitze ich in meinem Studierzimmer in Magdalen, so hat der Teil von der Uni geheissen, Nacht für Nacht. Und jedes Mal, wenn mein Kopf auch nur für einen Moment ich aufgerichtet habe, habe ich die unablässige Annäherung von demjenigen gespürt, dem ich so aufrichtig versucht habe, auszuweichen. Das, was ich äußerst befürchtet habe, hat mich zuletzt eingeholt. Es war im Frühlingssemester, wo ich eingelenkt habe und zugegeben habe, dass Gott Gott ist. Ich bin hingeknüllt und habe gebetet. Vielleicht in selber Nacht der niedergeschlagenste, widerwilligste Bekehrte in ganz England. Ich habe damals noch nicht gesehen, was mir heute als leuchtendste und das offensichtlichste erscheint, nämlich die göttliche Demut, die ein Bekehrter selbst unter tätigen, widerwilligen Umständen annimmt. Die Härte Gottes ist barmherziger als die Weichherzigkeit vom Mensch. Und seine Zuneigung ist unsere Befreiung. Die Härte Gottes ist barmherziger als die Weichherzigkeit vom Mensch. Seine Zuneigung ist unsere Befreiung. Jetzt, ich mag den C.S. Lewis. Wir haben über die Zeit immer mal wieder zitiert, den Autor. Vor allem deshalb, weil er trotz seiner Brillanz total bescheiden geblieben ist. Total ein normaler Mensch geblieben ist. Er hat sich nie mit Klischee zufrieden gegeben. Leute um ihn herum, die fromme Sprüche gemacht haben, hat er nicht gut ertragen. Was am christlichen Glauben schwierig ist, und das gibt's, und über das reden wir nicht viel, hat er nie beschönigt. Das gefällt mir an ihm. Als er drei Jahre nach einer außerordentlichen Heirat seine Frau Joy an Krebs verliert, bricht sein Leben auseinander. Sein ganzes Leben ein Single, hat die Frau kennengelernt, die letzten 5 Jahre von seinem Leben, und sie haben gerade mal 3 Jahre miteinander. Als sie stirbt, geht sein Leben auseinander. Er gibt der Glaubenskrise schonungslos Raum in seiner Literatur. Er hat ein Tagebuch geschrieben aus seiner Zeit, das ist publiziert worden als ein kleines Bändchen. mit dem Titel «Über den Schmerz». Und es gehört zum Besten, was über Trauerbewältigung je geschrieben worden ist. Jetzt, wir befassen uns in dieser Predigt mit dem Thema Zweifel. Weil bei ihm hat die persönliche Erfahrung tiefe Zweifel ausgelöst. Auch als Apologet, als jemand, der den christlichen Glauben brillant verteidigen konnte. Jetzt natürlich, man kann sich fragen, ist das ein Thema, das sich lohnt aufzugreifen? Gibt es nicht ein weniger steinigeres Feld, das man könnte beackern, das wichtiger wäre? Gegenfrage. Wieso drücken wir uns um ein Thema herum, das in der Bibel so viel Platz zugewiesen bekommt? Das hat vermutlich einen Grund. Es gibt mehrere Bibelbücher, die diesem Thema gewidmet sind. Ich erinnere an Hiob. Wir sind mal Kapitel durch das Buch hindurch, wenn wir das als wichtig angeschaut haben. Ich erinnere an Kohelet, der existenzielle Fragen stellt. Ich erinnere an Klagelieder. Der Titel vom Buch lautet so: Israel klagt, der Prophet Jeremia klagt. Ich erinnere an Habakkuk, haben wir gerade erst kürzlich durchgenommen miteinander. Was der Prophet gesehen hat, wie er das nicht verstanden hat und wie er Gott angeklagt hat. Unglaublich. Ich erinnere an diverse Psalmisten, die ihrer Bedrückung ehrlich, nicht wie wir, ehrlich Ausdruck verleiht haben. Gefühl von der Gottverlassenheit haben die nicht nur zugelassen. Sie haben die zum Ausdruck gebracht. Gott, wieso ist das so? Wieso passiert dieses? Wieso geschieht jenes? Jemand hat gefragt, und das finde ich immer cool, wenn jemand ehrlich ist, hat jemand gesagt, du, wie ist das eigentlich bei eurer Zunft, Pastoren? Zweifelt die Sorte Mensch, das ist eine komische Sorte Mensch, einverstanden? Zweifelt die Sorte Mensch eigentlich auch? Meine Antwort war dann, nicht, dass du fragst. Ich zweifle jeden Tag. Es gibt Fragen, auf die habe ich keine Antwort. Es geschehen Sachen, die machen mich sprachlos. Ich höre von Ereignissen, die schlichtweg keinen Sinn ergeben. Egal wie tief christlich du orientiert bist, egal wie viel du betest und wie viel Bibel lässt du tust, es gibt Sachen, die ergeben keinen Sinn auf der horizontalen Ebene. So, ich weiss eigentlich nicht, wie eine Person Christ sein kann, ohne zu zweifeln. Glauben verlangt provokativ, kann man diskutieren darüber, ist eine Frage. Aber ich würde es jetzt einfach mal so formulieren. Glauben verlangt Zweifel, um überhaupt glauben zu können. Oder darf ich es anders formulieren? Wenn du je an den Punkt gelangst, wo all deine Bedenken verschwunden sind, wo all deine Fragen beantwortet sind, dann schnauf tief durch. Entspann dich, weil dann bist du im Himmelreich angekommen. Das wird erst dort der Fall sein. Jetzt will ich ganz kurz, einfach, dass wir so ein bisschen einen Raster haben, das Wesen vom Zweifel. Es gibt, und das überschneidet sich, das muss man nicht steif und nach dem Buchstaben betrachten, das sind einfach so ein paar Aufhänger, wie man Zweifel könnte ein bisschen gruppieren. Es gibt die intellektuellen Zweifel. Wie gesagt, das überschneidet sich. Das ist das eine Gott, das andere ein. Aber intellektuelle Zweifel, das sind meistens Bedenken, die von denen geäussert werden, die vom christlichen Glauben fern sind. Das sind so Fragen wie, ist die Bibel das Wort Gottes? Ist der Schöpfungsbericht überhaupt glaubwürdig? Wie kann Jesus der Sohn Gottes sein, Menschensohn und Gottessohn gleichzeitig? Ist er wirklich vom Tod auferstanden? Das sind vorwiegend Fragen so in dieser Liga inne. Jetzt zu den prominenten Vertretern, da könnte man ganze Listen aufzählen, aber Richard Dawkins, hast du vielleicht schon gehört, das ist der Engländer, der sich sehr eloquent einen Namen gemacht hat in der Verteidigung von seinem Atheismus. Da ist ein Stephen Fry, das ist ein Sam Harris, das ist ein Christopher Hitchens, der erst gerade kürzlich gestorben ist, der auch ein ganz bekannter Atheist ist, der seine Position vertreten hat. Intellektuelle Zweifel sehr prominent. präsentiert und gut dafür argumentiert. Dann gibt es die geistlichen Zweifel, wenn man dem so sagen will. Das sind dann vorwiegend Befürchtungen, die Christen als Gemeinde haben. Das sind so Fragen dann, bin ich wirklich Christ? Das ist innerhalb der Familie mehr. Habe ich echt geglaubt? Verhebt das? Wieso werden meine Gebete nicht beantwortet? Das ist ein geistlicher Zweifel. Das ist eine geistliche Kategorie. Warum habe ich, wenn mir vergeben worden ist, warum habe ich immer noch Schuldgefühl? Das habe ich nicht. Sag nicht deine Seele, wenn es so ist. Viele haben das. Ich plage mich immer ab und zu noch mit dem herum. Also intellektuelle Zweifel elementarer Art. Geistliche Zweifel mehr Insiderfragen. Und dann gibt es noch die, und das ist sicher die schwierigste. Mit dem kann man umgehen, aber das ist die schwierige Kategorie. Die Indizienzweifel, könnte man dann vielleicht so sagen. Das ist die breiteste Kategorie von allen. Weil da geht es um die Warum-Frage. Und warum fragen wir alle irgendwann, irgendwo, wieso ist meine Ehe gescheitert? Wieso ist mein Kind gestorben? Schlimme Erfahrungen. Wieso finde ich keinen Partner als Single? Aus welchem Grund hat mich mein Freund, meine Freundin hintergangen? Warum bin ich im Konkurs gelandet? Wieso stimmen meine Finanzen nie? Wo ist Gott, wo ich gebraucht worden bin? Wo war er da? Also das sind Fragen, auf die mich stossen an der Schnittstelle zwischen Glauben einerseits und dem Leben in einer gefallenen Schöpfung andererseits. Das sind schwerwiegende Fragen. Das sind Zweifel, die uns nagen können. Und weißt du, was verrückt ist? Das ist meine Erfahrung. Du kannst jahrelang Christ sein, du kannst vielleicht sogar regelmässig in Gottesdienst gehen, du kannst den frommen Jargon drin haben, aber irgendjemand im Untergrund von deiner Seele nagt tätig Fragen. Die Warum-Frage. Und es gibt auf einige von diesen Fragen schlicht keine Antwort. Gibt es nicht. Dann nagt das weiter. Und dann wird irgendwann aus einem Indizienzweifel wird ein geistlicher Zweifel und aus dem geistlichen Zweifel wird dann ein intellektueller Zweifel. Und dann wird aus einem Ausblender, der mit dem nicht sich auseinandersetzen will, irgendwann ein Aussteiger, der alles einschmeißt und sagt, es lohnt sich sowieso nicht. Es geht sowieso nicht auf. Also Christen, die von Zweifel geplagt sind, die fühlen sich oft schuldig. Und es wäre nicht schlecht, zu dem zu stehen. Ja, das ist so. Das habe ich am C.S. Lewis so geschätzt. Er hat in seiner Lebenskrise dokumentiert, in Tagebuchform, hat es als Pseudonym nachher rausgegeben. Weil er das Gefühl hatte, es könnte der Glauben von Leuten untergraben, die ihn gekannt haben. Wenn die gesagt hat, wie tief dass er zweifelt hat in den grössten Opfer seinem Leben. Über den Schmerz. Wenn du das Buch kannst finden, es ist vergriffen. Das Beste zu diesem Thema. Schauen wir das von einem biblischen Muster her an. Es ist der Johannes der Täufer, wie Dinge uns darauf aufmerksam gemacht haben. Die Bibel bei dir hast, willst du nachschlagen, wäre das Matthäus 11. Oder aber du kannst einfach auch nur den Text an der Wand beachten. Wir haben ja erst kürzlich über Biografie vom Herodes und von der Herodias miteinander geredet. Wir haben uns mit dem beschäftigt. Der Herodes hat den Johannes den Täufer, du magst dich erinnern, einbuchten lassen. Weil der Johannes den Täufer sich getraut hat, seine Lebensführung zu kritisieren. Das ist risikoreich, wenn man das macht. Der hat sich getraut, den Herodes Antipas zu konfrontieren für die Tatsache, dass er die Frau von seinem Bruder geheiratet hat. Unmoralischer Lebensstil. Jetzt im Knast passiert etwas ganz Interessantes. Das musst du dir vorstellen. Der Johannes der Täufer Dinge hat schon ein paar Kontaktdaten durchgegeben. Er ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er ist der letzte von den grossen Propheten im Alten Testament. Lebt in der Schnittstelle zwischen dem Alten und dem Neuen. Eine außerordentliche Persönlichkeit. Einer von den grossen Glaubenshelden. Wir werden nachher noch schauen. Er ist der Vorläufer. Er ist ein Prophet der Propheten. Er ist selber eine Erfüllung von Prophetie. Wohlverstanden. Er tut den Weg für den Messias ebnen. Kennt ihn, weiss um ihn. Ist ja verwandt mit ihm. Und kommt in den Knast. Und dort fängt sein Glauben an bröckeln, wenn ich es jetzt ein bisschen überspitzt sage. Seine Lebensumstände führen dazu, dass er ins Zweifeln kommt. Ein Glaubensheld. Wohlverstanden. Ich finde das absolut faszinierend. Und für mich ist die Bibel ein fantastisches Buch, weil sie die komischen, weil sie die schwierigen, weil sie die obszönen geradezu Sachen nicht ausblendet. Das ist drin. Wenn ich die Bibel geschrieben hätte, das hätte ich ganz sicher nicht drin tun. Und du auch nicht. Zum Glück hast du und ich nicht geschrieben. Im Knast wird Johannes von Zweifel plagt. Und was macht er? Er sagt, ich muss Hilfe haben. Das ist ja keine schlechte Idee in diesem Zustand. Ich muss Hilfe haben. Ich muss mir Klarheit verschaffen, wer ist der Christus? Und so lesen wir in Matthäus in den ersten 2-3 Versen Folgendes. Es heisst dort, Johannes der Täufer ist in Knast, ist im Gefängnis. Er hört dort von dem, was Christus macht draussen. Er hört von seinen Taten. Er schickt seine Jünger jetzt. Schickt er zu ihm. Die sollen ihm ein paar Fragen stellen. Bist du wirklich, zentrale Frage, bist du wirklich der, der verheißen worden ist? Bist du der Retter, wo wir aus dem Alten Testament wissen, dass der kommen wird? Oder ist es ein anderer? Das ist eine absolut unglaubliche Frage, die er stellt. Das ist Mutter, Leute, das ist Mutter von allen Fragen. Wer bist du, Jesus? Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich habe gemeint, ich könnte die Frage easy beantworten, die sie mir gestellt worden ist. Ich hätte ein paar Punkte können abraspeln. Aber ich habe erst im Nachhinein realisiert, ich habe nicht verstanden. Wirklich. Wirklich verstanden, wer er ist. Und das ist die Frage vom Täufer. Das persönliche Christentum, die Einwendung zum lebendigen Gott, entscheidet sich an dieser Frage. Wer ist der Christus? Wirklich? Jetzt natürlich, manche Leute staunen ob der Verunsicherung vom Täufer, vom Johannes. Hätte er das nicht wissen müssen? Wieso zweifelt einer, der zum Glaubensvorbild zählt, zu den Glaubensvorbildern zählt hat? Er hat ja schon ganz am Anfang der Karriere von Christus ein Bekenntnis, ein überzeugendes Bekenntnis abgelegt. Wenn du im Johannesevangelium, 1. Kapitel, schaust, wir haben es an der Wand. Im Johannes 1, Vers 29. Das ist der Täufer, der das sagt. Schaut hin, das ist das Lamm Gottes, Gottes Opferlamm, das weist auf Christus hin und weist seine Leute, die Juden, auf die Tatsache hin, er ist Gottes Opferlamm, das die Sünde von allen Menschen hinwegnehmen wird. Sagt der Täufer am Anfang von der Karriere. Ein bisschen später, im gleichen Kapitel, Johannes 1, formuliert er es so. Er sagt, und will ich das gesehen haben, weil ich mit ihm zu tun kann, kann ich bezeugen, kann ich euch bestätigen, der Mann ist Gottes Sohn. Das ist ein unmissverständlich klares Bekenntnis. Er ist Gottes Sohn. Also Johannes hat gewusst, wer Jesus ist. Wie kann ein Prophet, der die Identität vom Sohn Gottes kennt, plötzlich ab der Rolle gehen? Der Text selber in Matthäus 11 gibt keine Antwort. Aber es braucht nicht wahnsinnig viel Intelligenz, um eins und eins zusammenzählen. Es braucht wenig Einfühlungsvermögen, wenn du dir seine Situation vorstellst. Der Johannes ist im Knast. Er hat nicht gewusst, wie es mit ihm weitergeht. Er hat nicht gewusst, ob er wieder rauskommt. Er hat nicht gewusst, wie der Herodes Antipas reagieren wird. Wir wissen, wie er reagiert hat. Wir haben es bei den Bad Girls 3 erfahren. Ihm hat man den Kopf gekürzt. Er hat sein Leben verloren. Er ist früh gestorben. Er hat gerade mal 2 Jahre Dienst dürfen tun. Und dann war Ende. Also ich verstehe ihn. Mit dem Herodes Antipas hast du dich nicht anlegen. Das ist nicht der Typ, wo du gerne ein Bier getrunken hast mit ihm und ein Witzchen gemacht hast. Er hat Angst gehabt. Verständlich. Propheten haben verheißen, Jesaja, Jeremia, die haben verheißen, wenn Messias kommt, wird er nicht nur Israel befreien, er wird die Gefangenen freisetzen, heisst es wörtlich. Ist doch klar, dass er sich fragt, der Täufer, wenn das der Messias ist, wieso setzt er mich nicht frei? Wenn ich sein Vorläufer bin, wenn das tatsächlich der er ist, wieso kümmert er sich nicht um mein Schicksal? Ich hätte nicht wollen im Knast hocken. Von Herodes Antipas, von den Römern überhaupt nicht. Irgendwann haben die Fragen vom Täufer Zweifel ausgelöst in seiner eigenen Seele. Und er schickt seine Jünger zu Christus, um eine Antwort zu bekommen, seine Frage. Jetzt Christus, fabelhaft, macht es nicht wie wir. Wir hätten zuerst mal kritisiert, was ist los mit dir, reiss dich zusammen. Du bist ein schlechtes Zeugnis, Johannes. Du enttäuschst mich. Danke vielmals. Genau das hätte ich hören. Nicht so. Christus ist nicht so. Zum Glück ist der Gründer vom Christentum anders als Nachfolger von ihm. Barmherzig. Er gibt ihm eine aufschlussreiche Antwort. Er gibt ihm Beweis, den er braucht, damit sein Glauben neu gestärkt wird. Er hinterfragt ihn nicht und sagt, oh, Johannes, du bist nie gläubig gewesen. Ach, vergiss doch den Blödsinn. Das geht doch nicht drum. Ein Christ kann zweifeln, da hinterfragen wir doch nicht sein Christsein, sondern wir hinterfragen seine Lebensumstände. Wie kommt es dazu? Christus hat das erkannt und er liefert ihm die Antworten, die er braucht. Fabelhaft, fabelhaft. Aus dem Gefängnis raus kommen die Zweifel Christus zu Ohr durch die Jünger von dem Täufer. Und Christus kümmert sich um ihn. Er stärkt seinen Glauben. Er antwortet, geht zum Johannes zurück. Erzählt ihm, was er erlebt hat. Nicht theologische Debatte, nicht hochakademische Kapitel- und Versdiskussion und Exegese. Nicht so. Erzählt ihm einfach, was ihr gesehen habt. Augenzeugenbericht. Erlebt. Erlebt. Blinde gesehnt. Fabelhaft. Gelähmte gönnt. Unglaublich. Leprakranke werden geheilt. Fantastisch. Taube, was hast du gesagt? Gehört. Die gehören wieder. Wunderbar. Ohne Hörgerät. Gratis um Franco. Tote werden wieder lebendig. Also ich muss immer ein bisschen schmunzeln. Ich war gerade an einer Pastorenkonferenz und die ist ein bisschen charismatisch abgegangen. Was mich überrascht hat, dass keine Tote auferweckt worden sind. Das ist immer der Litmus-Test. Bring den! Bring den! Dass mein Rücken wieder besser ist, das kann auch Panadol bewirken. Dass mein eine Bein ein bisschen kürzer ist, das ist vielleicht eine Sache, von wie ich angestanden bin beim Meter, oder? Das beeindruckt mich einen alten Hut. Dass meine Migräne weggegangen ist, hat mit meinen Hormonen zu tun. Ich habe einen Hormonschub gehabt, es geht mir besser. Danke für dein Gebet, ich will mich nicht lustig machen. Ich will nur darauf hinweisen, wenn Blinde sehen, ist das ein Wunder, das unmissverständlich nachweisbar ist. Das kann man beweisen. Das kannst du nicht täuschen. Wenn ein Gelähmter seine Matratze nimmt und anfängt Gymp zu machen, wird ein Arzt sagen, Spontanremission oder was immer sie würden sagen. Das war das Wunder. Leprakrank, Taube, die gehört, Tote, die auferweckt werden. Der Arme wird die frohe Botschaft predigen. Was die Liste hast du im Alten Testament. Was dort aufgeführt wird, ist, dass die Gefangenen freigesetzt werden. Das hat Christus nicht gesagt. Das ist nicht auf dieser Liste drauf. Für den Täufer war sein Schicksal besiegelt. Er hat das sicher zur Kenntnis genommen. Aber es ist fabelhaft, die gehen retour und die erzählen Augenzeugenbericht. Jesus hat nicht gesagt, bitte bedenke, meldet. Er hat nicht einfach theoretisiert. Meldet dem Johannes dem Täufer, dass ich der Erfüllung der messianischen Prophetie im Alten Testament bin. Und das stimmt. Aber das hat Christus nicht so gesagt. Er hat auch nicht gesagt, erzähle dem Johannes, dass ich übers Wasser laufen kann, ohne unterzugehen. Das stimmt. Aber das hat er nicht gesagt. Interessanterweise. Er hat auch nicht gesagt, berichtet, dass ich Pharisäer bloßgestellt und am Pranger gestellt habe. Das hat er gemacht, so gemacht. Aber das hat er ihnen auch nicht gesagt. Was Jesus gesagt hat, geht zurück und erzählt ihm Johannes, erzählt ihm, dass in meinem Namen Menschen geholfen wird. Ist nicht schön? Nicht der Held, den er ist, sondern die Taten, die er bewirkt im Leben von plagten Menschen. Das ist der Sohn Gottes. Er will helfen. Er will dir helfen. Zuerst mit der Seele. Zuerst die Sündenfrage. Zuerst die Vergebungsfrage klären. In Christus am Kreuz erledigt. Nachher Lebensgestaltung. Wie geht das? Wie kommen wir zurück? Auch mit unseren Zweifeln. Was Jesus sagt, geh zurück, erzählt dem Täufer, dass in meinem Namen Menschen geholfen wird, Menschen aufgerichtet werden. Ich finde das eine unglaubliche Story. Jetzt muss ich schauen, wie es weitergeht. Wir sind schon fast am Ende. Wo die Jünger vom Johannes weggegangen sind, der Text sagt wörtlich, währenddem sie, das ist noch wichtig nachher, währenddem sie weggehen, erzählt Jesus den Menschen von ihm, von dem Täufer. Er tut denjenigen, die um ihn verscharrt sind, ein bisschen Informationen geben, wer der Täufer effektiv ist. Das ist nämlich ein ausserordentlicher Typ. Wer ist der Mann in der Wüste, den ihr unbedingt sehen wollt? Ist er schwach zu euch gekommen? Ist er zu euch gekommen wie ein Schilfrohr, wo ein bisschen hin und her geblasen worden ist in der Wüste? Oder habt ihr einen Mann erwartet? Ist das eure Vorstellung bei dem Täufer, dass der in kostbaren Gewänder gehört würde sein? Wenn das so wäre, wäre es ein Widerspruch. Weil, wer dort die Kleider trägt, wohnt in einem Palast und nicht in der Wüste. Was er mit dem sagen will, der Täufer ist mehr als nur ein Prophet, ein normaler Prophet gsi. Er war ein Prophetenprophet. Er war der Wegbereiter für den Messias. Was für ein Kompliment! Christus macht ihm ein dickes, fettes Kompliment. Der Täufer ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Einfach behalte es im Hinterkopf. Und dort die Leute werden vor Leid nicht verschont. Der hat sein Leben gelassen, der stirbt als Märtyrer. Ein außerordentliches Kompliment. Wörtlich heisst es, währenddem sie gehen, hat Christus das gesagt. Also es ist gut möglich, dass die Jünger vom Täufer das Kompliment, das Christus macht, gehört haben und am Täufer davon erzählt haben. Wohlverstanden, der Täufer ist immer noch im Gefängnis. Und die Worte, die er gehört, wenn er sie gehört hat, sind eine starke Ermutigung für ihn gewesen. Es ist, als ob Christus zu ihm würde sagen, der Johannes mag mich hinterfragen, aber ich hinterfrage ihn nicht. Ich finde das fabelhaft. Ich zweifle an dem Täufer nicht. Er ist immer noch mein Bote. Er ist immer noch in meinem Team. Ich glaube immer noch an ihn, auch wenn er nicht mehr an mich glauben kann. Was sagst du zu dem? Das finde ich unverschämt. Er hat gewusst, dass die Anfechtungen von dem Täufer seinen Glauben nicht ausgelöscht haben. Die sind unter diesen Anfechtungen ist der echte Glaube verborgen. Und ich würde einfach mal so sagen, vielleicht nehmen wir das einfach so zur Kenntnis. Eigentlich sollte das Botschaft sein von jeder christlichen Gemeinde. Von jeder christlichen Gemeinde. Von der EGA insbesondere. Wenn du Zweifel hast, wenn skeptische Fragen an dir nagen, komm, du bist willkommen. Komm. Wenn du elementare, grundsätzliche Fragen hast, die dich umtreiben, komm, du bist willkommen mit diesen Fragen. Wir machen uns nicht etwas vor. Wir spielen nicht heile Welt. Wenn du verunsichert, zu tief verunsichert bist über irgendetwas, und ich meine jetzt nicht einfach eine theologische Debatte, eine Lebenskrisenfrage, sollte die christliche Gemeinde der Ort sein, wo du hingehen kannst, wo dir geholfen wird, wo dir nicht gesagt wird, diese Sorte Leute können wir nicht brauchen. Geh noch jemand anders hin. Furchtbar, wenn das so wäre. Wenn du nach Waren suchst und sagst, ich bin einfach unterwegs und ich könnte nicht sagen, dass ich so wie ihr oder so wie die Frommen um mich herum so überzeugt kann argumentieren, das ist bei mir nicht der Fall. Komm, suchende Menschen, kirchenferne, wie immer mit dem sagen, ist doch eine Definitionsfrage, sollen können kommen. Tatsache ist, Leute, bitte vergiss das nie, aus den grössten Zweiflern in der Geschichte sind nicht selten die stärksten Christen geworden. Wer tief gezweifelt hat, kann unter Umständen nachher stark glauben. Ehrliche Fragen werden nicht selten zum Fundament von einem unerschütterlichen Glauben. Jetzt noch zum Schluss ganz ein paar wenige praktische Hinweise. Wie gehe ich um? Was leiten wir allenfalls vom Täufer ab? Damit aus meinem Misstrauen neues Zutrauen kann entstehen. Tim Keller sagt, Glauben ohne Zweifel ist wie ein Körper ohne Immunsystem. Finde ich eine gute Beschreibung. Skepsis kann gesund sein. Fragen können Wachstum fördern. 4 Vorschläge, wie aus Zweifel konstruktiv etwas werden kann. Es fängt damit an, dass ich dazu stehe, dass ich weiss, in meiner Gemeinde darf ich um Beistand bitten in so einer Situation. Genau das hat der Täufer gemacht. Und Gott ist kein Mimösli. Er kann mit deinen und meinen Bedenken umgehen. Deine Ängste, deine hartnäckigen Nachfragen kann er umgehen. Er hat Grösse. Er hat das Universum geschaffen, ohne unsere Hilfe. Wohlverstanden? Sag ihm, was dich plagt. Er vertreibt das. Kannst du nicht jedem von deinen Freunden sagen, aber ihm sicher. Aber vielleicht gibt es Freunde, vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, wo du ins Vertrauen ziehen kannst. Einen Ältesten, einen Mentor, jemand, der einen bewährten Glauben hat. Ich bin froh, dass wir im Bund FG sind. Meine Bemerkung vorher ist nicht abwertend. Ich habe gute Freunde in diesem Bund. Leute, die ich konsultiere, wenn Fragen auftauchen, stehen wir zu unseren Fragen, bitten wir um Beistand. Denn das klingt vielleicht wie ein Klischee, stärkt deinen Glauben. Aber bitte bedenk, Glaubensstärke braucht jeder von uns. Das hat der Noah gemacht, wo er die rettende Arche gebaut hat. Er hat seinen Glauben gestärkt und gesagt, es ist ein Auftrag Gottes, es hat noch nie geregnet. Ich weiss nicht, wie der Sturm aussieht, aber ich halte an diesem Auftrag fest. Das hat der Abraham gemacht, wo Gott zu ihm gesagt hat, zieh los. Ich würde dann sagen, wo du hinkommst. Der hat seinen Glauben müssen stärken, um das zu machen. Nimm den David, der gegen den Goliath gekämpft hat. Die fabelhafte Geschichte. Nimm den Josua, der um Jericho, so etwas durchknallt. Josua marschiert um Jericho herum. Wie kommt der dazu? Nimm den Daniel in der Löwengrube. Wie meinst du, ist der umgegangen mit dieser Situation? Nimm den Nehemia. Der baut die zerstörte Mauern von Jerusalem auf, praktisch aus dem Nichts. Kalab hat es gut über das gegeben. Jetzt meinst du, all die Glaubenshelden, die wir kennen, als Neues Testament, meinst du, die hatten keine Bedenken gehabt? Meinst du, die sagen nicht wie du und ich, manchmal hängenringend da gestanden und gesagt, wie wird das noch rauskommen? Gott, ich vertraue dir. Ich verlasse mich auf dich. Du wirst mich durch die Situation durchtragen. Glaubensstärkung. Die haben ihre Zweifel gehabt, genauso. Selbstverständlich haben die ihre Fragen gehabt. Die haben auch nicht gewusst im Voraus, wie das rauskommt. Die haben tief durchgeschnauft, haben sich entschieden, den Weg zu gehen und haben gemacht, wovon sie überzeugt sind. Und Gott hat es bestätigt. Steht zu deinen Zweifeln. Stärkt deinen Glauben. Aber hinterfrag das, was dich skeptisch macht. Schlicht gesagt, schmeiß deinen Glauben nicht hin, weil du durch ein trübes Tal durchtrecken musst. Das Tal kann äußerst düster sein. Es kann äußerst problematisch sein. Und du sagst, wann hört das endlich auf? Ich habe keine Geduld mehr. Das geht jetzt schon so lange. Alle von uns sind irgendwann in diesem Tal unterwegs. Und manche von uns verbringen dort einfach mehr Zeit als andere. Jetzt, wenn alles unfair und unfassbar scheint, da ist die Versuchung gross, diesen Sorgen und Ängsten nachzugehen und zu sagen, es hat keinen Sinn. Es hat Sinn. Lass mich dir einfach Mut machen. Es hat Sinn. Gib nicht nach. Lauf einfach weiter. Geh weiter. Bleib nicht stehen. Du nicht campieren. Hör auf diskutieren. Meine eigene Erfahrung bestätigt das. Ich sage ja nichts, was ich nicht selber in meinem eigenen Leben erlebt habe. Leute, manche Probleme sind unlösbar. Glaubst du das? Manche Probleme lassen sich in diesem Leben nicht mehr lösen. Also muss ich lernen, damit leben. Ich muss lernen, mit Gottes Hilfe zu ertragen, was mir zuteilt wird. Ich glaube nicht deshalb, weil ich Gottes Schweigen erklären könnte. Ich habe das für euch aufgeschrieben, weil es mir ein wichtiger Satz schien. Ich habe das aus meiner Erfahrung heraus extrahiert. Ich glaube nicht, weil ich Gottes Schweigen erklären könnte. Ich glaube, weil ich am Ende meiner Gebet angelangt bin und mir selber haben müssen sagen, Gott ist mir keine Antwort schuldig. Er ist mir keine Antwort schuldig, also glaube ich weiter. Simpel und einfach. Moderne Übersetzung, 1. Korinther 13. Schau das noch an. Ich finde das einfach unglaublich. Unglaublich toll. Unglaublich toll. Kennst du vielleicht, weißt du vielleicht, gute Erinnerung. Aus jetziger Sicht, aus der horizontalen Perspektive, ist uns doch vieles nicht nur ein bisschen, sondern total unklar. Dazu stehen wir. Wir verstehen die Sachen nicht, fast so, als wären wir beduselt. Gute Übersetzung, benebelt. Ich verstehe so vieles nicht. Ich komme vor wie in einem dicken Nebel rein. Aber irgendwann, sagt er, werde mir Gott deutlich vor uns sehen, die Zeit kommt, verlande ich drauf. Und dann wird vieles klar sein. Was ich bis jetzt verstanden habe, ist Bruchstück, ist unvollständig. Dann wird ich den totalen Durchblick haben, so wie Gott jetzt schon. Es ist doch eine fantastische Übersetzung. Gott hat jetzt den Durchblick. Ich habe ihn noch nicht. Eines Tages werde ich ihn haben. Unheimlich tröstlich. 1. Korinther, 4. Kapitel, 12. Vers und der letzte Punkt. Vermutlich der wichtigste. Kehr zurück zu den Grundlagen. Manchmal vergessen wir das. Im Zweifelmodus hinein. Steh zu deinen Fragen und such Hilfe. Stärk deinen Glauben. Hinterfrag deine Zweifel. Und geh zurück zu dem, wo du weißt, es ist wahr. Nachdem der Paulus selber Krisen und Prüfungen von seinem Leben überdacht hat, ist er am Ende von seinem Weg zu dem Schluss gekommen. 1. Timotheus. Er sagt, ich schäme mich nicht. Ich verliere nicht den Mut, weil ich weiß genau, an wen ich glaube. Und ich bin ganz sicher, sagt er, dass Gott mich und alles, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seiner Wiederkunft bewahren wird. Ich bleibe bewahrt, selbst in diesem Modus. In Zeiten, was heisst das anders? Als in Zeiten der Bedrängnis buchstabiere ich zurück zu den Sachen, die ich weiss, sie sind wahr. Als ich 60 geworden bin, habe ich realisiert, dass ich mit 60 weniger glaube als vor 30 Jahren. Das ist gerade etwa so lange her. Ich realisiere, dass ich mit 60 weniger glaube als mit 30. Damals, als die Aufnahme gemacht worden ist an der Bachwiese, stell dir mal die Arroganz vor, habe ich allen Ernstes gemeint, ich habe auf alles eine Frage. Und auf alles, was ich eine Frage habe, habe ich auch eine Antwort. Ich weiss, wenn ich die richtige Frage formulieren muss und ich weiss, wenn ich die richtige Antwort finde. Du musst nur die Bibel kennen, dann kommst du auf die Antwort. Das ist eine Arroganz sondergleichen. Irgendwann hat mich die Realität eingeholt. Irgendwann habe ich festgestellt und gelernt und erfahren müssen, dass ich viel weniger im Griff habe, als was ich gemeint habe. Und du vielleicht auch. Aber was ich weiss, ist, Paulus 1. Timotheus, es gibt ein paar wenige Sachen. Es gibt eine Handvoll von Sachen, die wahr bleiben, unabhängig von meiner Erfahrung. Und zu dieser Shortlist, wie man könnte sagen, gehören ein paar wenige. Aber wichtige Sachen. Tatsache, dass Gott gut ist. An dem bin ich fest. Die Welt ist es nicht, aber er ist es. Tatsache, dass Jesus Christus der verheißene Messias ist. Nachweisbar, an dem bin ich fest. Tatsache, dass die Bibel ein wahres Buch ist. Kannst festheben dran. Hat sich immer wieder bestätigt. Tatsache, dass das Leben kurz ist. Musst nicht weit umschauen, um das feststellen. Tatsache, dass jeder Tag ein Geschenk ist. Tatsache, dass Menschen wichtiger sind als materielle Sachen. Dem habe ich fest. Tatsache, dass Anerkennung letztlich unwesentlich und vergänglich ist. Das ist eine Realität. Tatsache, dass die Welt nicht meine Heimat ist. Tatsache, dass schwierige Zeiten sich zu meinem Vorteil wenden können. Im Zentrum von diesen paar wenigen Überzeugungen, an denen ich festhebe, steht der unerschütterliche Glaube an die Souveränität Gottes. Mit dem kannst du leben. Er ist souverän und du bist es nicht. Und ich bin es auch nicht. Er ist allmächtig, er hat Kontrolle über mein Leben. Ich kann ihm vorbehaltlos vertrauen, auch dort, wo mein Leben ausser Rand und Band geratet. Bis getrost. Er wird dich auf deinem Weg sicher ans Ziel bringen. Das ist, was Paulus geschrieben hat. Nichts anderes als das. Das sind die paar elementare Facts. Und die bleiben stehen. Originalton, Paulus. Das mal aus dem Philipper und mit dem hören wir auf. Philipper 1, ich finde, das ist ein würdiger Ort, um das Thema Zweifel abschliessen. Eine moderne Übertragung. Ich liebe die. Ich liebe die. Er sagt, Paulus, ich bin total ausverkauft. Philipper 1, 6. An die Tatsache, dass Gott nichts halbs macht. Total ausverkauft. Dass er dich nicht halbfertig zurücklassen wird. Das ist ausgeschlossen. Was er mit dir macht, was er mit dir macht, wenn wir das noch glauben könnten, was er mit dir macht, ist grossartig. Wenn du mich fragst, Harry, glaubst du das? Dann würde ich sagen, nein. Wenn du mich fragst, willst du das glauben? Dann würde ich sagen, ja. Wenn du mich fragst, willst du wirklich das glauben? Dann würde ich sagen, dann solltest du mich wieder mal daran erinnern. Es ist so. Was Gott mit seinen Leuten macht, das sehen wir nur bruchstückhaft, ebenfalls. Aber es ist im End grossartig. Er wird dich bereit haben, wenn der Befreier zurückkommt. Du wirst ready sein. Bist du jetzt ready? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich bin es nicht. Aber du wirst es sein. Ich bin total ausverkauft. An die Tatsache, dass Gott mit dir sein Werk wird vollenden. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Ich will gerne beten mit uns. Ich will gerne Gott darum bitten, dass du die Befreiung erlebst, vom Ehrlichsein. Können sagen, ich darf sagen, wie ich denke. Ich darf dazu stehen, wie mir zumut ist. Ich muss keine Jammertasche sein. Ich muss nicht stetig jaulen über alles, was rumläuft. Aber ich darf Gott meine Zweifel sagen. Und ich weiss, dass er mit dem umgehen kann. Er wird seinen Weg mit mir vollenden. Jesus, das ist ein einfaches Thema, um vor Leuten hinzustehen und eine grosse Rede zu schwingen. Das ist schnell gemacht. Du kennst meine Zweifel. Du weißt um meine Ängste. Zukunftsängste. Gesundheitsängste. Beziehungsängste. Ein Korb voll. Du kennst die Gemeinde. Du kennst selbst unsere Gäste. Du weißt bestens Bescheid über jedes einzelne von uns. So müssen wir dir nichts vormachen. Danke, dass du so bist. Und ich möchte dich speziell bitten in der kommenden Woche, dass wir als Individuen, jedes einzelne von uns, den Mut haben, uns Zeit zu nehmen, mit dir zu reden. Den Austausch mit dir ehrlich zu pflegen. Und dort, wo es nötig ist, zu sagen, Gott, hilf mir. Öffne mir meine Augen. Mach mein Herz weich für dich. Zeig mir, was ich sehen muss. Und schenke es, dass ich auch auf steinigem Weg zuversichtlich mit dir einen Schritt um den anderen gehe. Gott, der Vater, möchte dich segnen. Gott, der Sohn, möchte dir die Gnade geben, die du brauchst. Und Gott, der Heilige Geist, möchte dir die Ruhe schenken, wo dir Mut gibt, zum Weitergehen. Amen. Darf ich noch mal Platz nehmen?
Was für ein Abschliessen von dem Sack heute. Danke vielmals für das wunderbare Lied. Danke, Harry, für die Predigt. Der Johannes, ich bin der letzte Prophet. Wow. Jemand hier in der Gemeinde. Ich bin Single, ich habe viel Zeit für andere, ich kann spontan sein. Wow. Aber ich bin Mami, habe Kind. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Aber haben wir es nie so vorgestellt, oder wie auch immer. Das Wetter heute ist schön. Aber ich kann es vielleicht nicht so geniessen. Wir haben immer, wenn wir irgendetwas sagen, ein Aber. Und der Harry hat heute über Gott mir eine sehr schöne Antwort gegeben mit dem negativen Aber. Er hat gesagt, Jesus sagt, du zweifelst an mir, aber ich nicht an dir. Unser Aber ist so oft negativ. Und Gottes Aber ist ein Positives. Und dann geht es wieder auf. Dann geht es auf. Aber mit dem schönen Beispiel vom Ausspruch von Tim Keller, wo du gesagt hast, Glauben ohne Zweifel ist ein Körper ohne Immunsystem. Der Tim Keller. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ein Prediger in New York, wo das 9/11 erlebt. Und wo aus all diesen negativen Aber, ich glaube an Gott, aber in dem Turm ist mein Mann gewesen. Ich glaube an Gott, aber unsere Stadt ist zerstört. Der die Leute sammelt und durch Gottes Kraft eine Erweckung macht. Bis heute hunderte von Gemeinden entstanden, Bücher schreibt, Andachten macht. Ein einfacher Mann Gottes, der daran glaubt hat, dass der Zweifel, der Negativ, in ein Positivum kann umgewandelt werden. Und da ist mir der Paulus auch in den Sinn gekommen, der in Römer 8 sagt, kann man da wirklich noch mehr erwarten, wie das, dass Gott positiv ist für uns? Er, der seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen, also etwas Höheres wie das gibt es gar nicht, das kann auch kein Mensch stoppen und die ganzen negativen Abers, die wir haben, sind Bibifax. Wer kann uns noch trennen von der Liebe Gottes? Wenn Jesus sagt, ich glaube an dich, mit dem Positivum, wollte ich euch in die Woche entlassen. Danke vielmals, sind ihr da gewesen. Wünsche euch noch viel Segen im Austausch, oben im Gemeindekaffee Oder für diese Woche denken daran, am Mittwoch der Workshop, am Donnerstag die Humorwerkstatt, am 20. der Männerabend, am 27. der Adventsmärz, tragt euch unten ein. Und denkt daran, auch wenn du zweifelst, ich zweifle nicht an dir. Das begleitet uns jeden Tag. Gesegnete Woche. Ade miteinander.